Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Wer auf die blanken Wirtschaftsdaten guckt, der wird ja feststellen, dass Deutschland eigentlich ziemlich gut dasteht. Und auch die große Mehrheit in der Bevölkerung sagt ja in Umfragen, mir persönlich geht es sogar besser als vor 5 Jahren. Gerade vor ein paar Tagen erst in einer großen Allensbach-Umfrage war das so. Gleichzeitig ist aber auch die große Mehrheit sehr verunsichert und behauptet, es gehe mit dem Land insgesamt bergab. In derselben Umfrage. Und diese Menschen, die fürchten sich vor dem Abstieg. Damit muss Schluss sein. Das schreiben die Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler und der Politikwissenschaftler Herfried Münkler in ihrem neuen gemeinsamen Buch Abschied vom Abstieg. So heißt das und der Untertitel, der verspricht eine Agenda für Deutschland. Guten Tag, freue mich, dass Sie beide hier sind.
Guten Tag.
Hallo.
Haben Sie eine Erklärung bei der Recherche für das Buch dafür gefunden, warum sich so viele Menschen vor dem Abstieg fürchten, während Sie gleichzeitig sagen, mir persönlich geht es eigentlich besser?
Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Einer der Gründe ist zumindest für Ostdeutschland die reale Depravierungserfahrung, die viele im Osten gemacht haben, die erwartet haben, nach der Wende würde es nun für alle rasant nach oben gehen. Das hat sich nicht bewahrheitet. Das ist einer der Gründe. Der andere Grund ist sicher, dass das Fortschrittsnarrativ relativ empfänglich ist für Irritationen. Also immer, wenn es mal irgendwie stockt, wenn die Arbeitslosigkeit steigt, dann gerät dieses Fortschrittsnarrativ in Gefahr und dann kommt es eben zu solchen Abstiegsnarrativen. Das ist ein eher linkes Narrativ. Mhm. Das rechte Narrativ ist eher das von Niedergang und Untergang, das im Prinzip das ganze Land eben untergehen sieht und nicht einzelne soziale Schichten.
Also bei der typisch linken Angst ist, dass man seinen Status nicht halten kann oder dass die Aussage, unseren Kindern wird es besser gehen als uns, dass die vermutlich so nicht mehr zu sagen ist. Weil wir ja in eine Postwachstumsgesellschaft eingetreten sind. Das ist auch sicher so etwas wie ein realer Hintergrund. Und sozusagen die rechte Erzählung ist dann halt, es geht alles nach unten. Wir sind kein Volk mehr. Naja, also man muss das ja nicht im Detail wiederholen. Nun meinen wir aber, das sind Dramatisierungen von Erfahrungen, die sich verselbstständigt haben und die letzten Endes als große Abstiegsängste und auch als Niedergangsbefürchtungen kluges politisches Handeln verhindern.
Wenn wir erst noch auf die politische Wirkmächtigkeit gucken, bevor wir aufs Handeln kommen, habe ich den Eindruck, dass diese linken Abstiegsängste den linken Parteien, also der SPD oder der Linkspartei, nicht wirklich helfen, wohingegen die rechten Abstiegsängste der AfD momentan massiv Wählerstimmen zuspülen. Sind rechte Abstiegsängste einfach mächtiger, wirkmächtiger?
Ja, weil sie eben keine Abstiegsängste sind, sondern Niedergangs- und Untergangsprophezeiungen. Und deren Kraft hat sich ja letzten Endes in den 20er Jahren bereits gezeigt. Und da gibt es sicher auch eine nicht unmittelbare Verbindung, aber eine Ähnlichkeit mit der Situation in den späten 20er Jahren. Und während bei den linken Abstiegsängsten muss man sich quasi zurechnen, denjenigen, die davon betroffen sind. Bei den rechten Niedergangserzählungen ist es eigentlich so, dass man sich selbst in die Position bringt, man habe schon verstanden, was nur die anderen noch nicht kapiert hätten, nämlich, dass es wirklich, wenn wir so weitermachen würden, dazu kommen würde. Und im Hintergrund dessen findet sich dann die Erzählung von entweder, wie das bei Spengler war, Cäsarismus oder diese Vorstellungen von irgendwelchen großen Führern, die dann die große Umkehr bewirken. Von daher haben diese rechten Untergangsnarrative haben eine bestimmte Perspektive, die eher Leute anzieht.
Sie haben jetzt gerade schon den Namen Spengler genannt mit dem Untergang des Abendlandes vor jetzt ziemlich genau 100 Jahren. Und beim Lesen Ihres Buches entsteht der Eindruck, es ist ein sehr drängendes Buch über die Gegenwart. Aber solche Namen, die machen dann deutlich, eigentlich neu ist das alles nicht, oder?
Naja gut, ich meine, solche Beschreibungen von Untergängen, Niedergängen gewissermaßen als Warnschilder hat es immer gegeben. Vor Spengler das berühmte Buch von Edward Gibbon im späten 18. Jahrhundert über den Niedergang des Römischen Reichs. Auch geschrieben natürlich aus der Sorge eines Engländers, wie das denn mit dem Imperium weitergeht, nachdem die Neuengland-Kolonien, also die nachmaligen USA, abgesprungen sind. Und das ist eigentlich so etwas wie die Blaupause für relativ viele anschließende solche Niedergangserzählungen. Also der lange Frieden, der die Menschen verweichlicht, das Hereindrängen der Barbaren, also wenn ich mal großzügig bin, letzten Endes von unseren Vorfahren in den Bereich des Römischen Reiches. Dekadenzerzählungen. Ich glaube, es war der frühe Außenminister Westerwelle, der auch mal den Begriff der spätrömischen Dekadenz in irgendeinem Zusammenhang gebraucht hat. Das sind Erzählungen, in denen immer so ein Körnchen auch Wahrheit ist im Hinblick auf das, was in Vergangenheit erzählt wird und was in Gegenwart beobachtet wird, die aber im Prinzip ein großes Angebot darstellen, disparate Erfahrungen der Zeit so zusammenzufassen, dass man plötzlich weiß, wie alles werden wird. Und das ist eine Katastrophe dann.
Was ich sehr schön an dem Buch finde, ist, dass sehr deutlich wird, dass Untergangsszenarien, egal wie überzogen sie sind, keine Sache für simple Gemüter sind. Sie haben jetzt gerade schon etliche Intellektuelle genannt. Es gibt auch ein kleines Unterkapitel zu Michel Houellebecq. Ist der quasi so der Prototyp des Untergangsliteraten?
Naja, er ist schon so eine Art von Untergangsprophet, denn seine Vorstellung, und die hat sehr viel mit Dekadenzvorstellungen zu tun, ist ja eigentlich, dass die Westeuropäer im Grunde genommen gar nicht mehr in der Lage sind, miteinander wirklich zu kommunizieren. Das sind ja eigentlich alles scheiternde Beziehungen, wenn man überhaupt Beziehungen sieht. Viele existieren ja gar nicht. Es ist eine große Vereinsamung, von der er erzählt. Und er füttert das eigentlich permanent an mit Gesellschaftsbeobachtungen. Also man könnte ja auch sagen, Houellebecq beschäftigt sich in seinen Erzählungen sehr viel mit der Obsession des Sex in der europäischen Gesellschaft. Mhm. Aber das ist eigentlich ein Oberflächenphänomen. Es hat etwas damit zu tun, dass man nur noch auf gewisse Reize reagiert und ansonsten nicht mehr beziehungsfähig ist. Und dieses Nicht-Beziehungsfähig-Sein, das macht einen dann in Houellebecqs Erzählungen anfällig für Gemeinschaften und deren Herrschaftsambitionen, die beziehungsfähig sind und ein Ziel haben. Und das für ihn der Islam. Das kommt, wird da ganz deutlich, am deutlichsten sicherlich in seinem Buch Unterwerfungssoumission. Aber es kennzeichnet insgesamt sein Erzählen. Übrigens hat Houellebecq vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren den Spengler-Preis verliehen bekommen.
Das passt ja, das dann auch. Aber ich glaube, man muss auch noch sehen, bei Houellebecq liegt so etwas wie eine rechtskatholische Einstellung unten drunter. Im Prinzip äußert er gelegentlich so die Hoffnung, eine rechtskatholische Wende könnte die Rettung sein. Also gegen den Islamismus einen fanatischen Katholizismus zu setzen, und beschreibt dann in seinen Romanen, wie das aber scheitert, weil wir das nicht mehr inbrünstig glauben. Also man könnte sagen, bei Houellebecq ist die Vorstellung eines Kampfes eigentlich im weiteren Sinn der Religionen oder der Zivilisation, hätte Huntington gesagt, im Hintergrund. Aber er traut es den Europäern nicht zu und deswegen beschreibt er das, wie das alles scheitert und untergeht.
Sie haben jetzt vorhin schon angedeutet, dass manche dieser Abstiegsängste, die Sie zwar für überzogen halten, dass die aber trotzdem irgendwie so einen Anlass haben, der ja durchaus in der Realität besteht. Und Sie schreiben auch selber, Deutschland, Europa hätten Probleme, wirklich große Probleme. Sie haben aber nicht den Eindruck, dass Untergangsszenarien so der nötige Tritt in den Hintern sind für Europa und Deutschland, diese Probleme anzugehen, sondern Sie halten sie wirklich für gefährlich. Warum gefährlich?
Ja, ich glaube, Untergangsszenarien und auch Abstiegsdramatisierungen sind eben gerade nicht der von Ihnen sogenannte Tritt in den Hintern, jedenfalls der Anstoß, was zu ändern, sondern sie führen entweder dazu, dass man in Apathie verfällt, weil sowieso nichts zu machen ist, oder aber dass man in Hektik verfällt und eine Betriebsamkeit an den Tag legt, die entweder relativ viele politische Fehler macht, weil sie nicht durchdacht sind, oder aber sich also starken politischen Führern, es können auch gerne Führerinnen sein, in die Hände wirft, in der Erwartung, die werden das schon machen, nicht? Und das ist dann natürlich auch das Ende der politischen Ordnung, demokratisch, rechtsstaatlich, liberal, wie wir sie kannten.
Damit zeichnen Sie die Gefahr schon sehr deutlich. Sie warnen also vor Untergangsszenarien, aber ehrlich gesagt, irgendwie entwerfen Sie doch jetzt selber eins.
Nee, das kann man so nicht sagen. Also der entscheidende Punkt an solchen Untergangsnarrativen ist eigentlich zum einen ihr dramatisierendes Potenzial, dann aber auch, dass sie eigentlich immer irgendwelche Gruppen dämonisieren, denen die Schuld zugewiesen wird für diesen Untergang. Und also an sowas beteiligen wir uns nun wahrlich nicht, sondern ganz im Gegenteil. Wir wollen eigentlich aufzeigen, was passiert, wenn man solchen Niedergangs- und Untergangsszenarien anhängt. Es entsteht daraus so etwas wie eine Fundamentalkritik, die nicht mehr eine Kritik an einzelnen Aspekten ist, wie wir das selbst machen, sondern eine Fundamentalkritik, die im Grunde genommen so etwas wie Umsturzfantasien auslöst. Und das ist das, was der rechte Diskurs auch tatsächlich propagiert.
Ich würde es gerne noch mal zuspitzen. Also diese Untergangserzählungen haben ja einen ästhetischen Zauber. Uelbeck beispielsweise ist ja ein vielgelesener Autor. Und Oswald Spengler hat es doch immerhin mit einem relativ schlechten Buch geschafft, nach wie vor in aller Munde zu sein. Also diesen Zauber des Niedergangs und des Untergangs, der Dekadenz auch aufzulösen, ist zunächst mal in den ersten beiden Kapiteln des Buches die Aufgabe, die wir uns gestellt haben. Und naja, dann wir haben wir schon die Hoffnung, dass es klappt.
Dann kommen wir auch noch zum Zauber des Abschieds, eben vom Abstieg, wie das Buch ja auch heißt. Die entwerfen ja auch Lösungswege. Bei mir sind weiterhin Marina Münkler und Herfried Münkler mit ihrem Buch Abschied vom Abstieg, eine Agenda für Deutschland. Er ist Politikwissenschaftler, lange Jahre Professor an der Humboldt-Universität in Berlin. Sie Literaturwissenschaftlerin und Professorin an der Uni Dresden. Und diese Zusammenarbeit, die ist beim Lesen schon deutlich zu spüren, wie da politische Theorie und Beispiele aus der Literaturgeschichte sich gegenseitig unterfüttern. Michel Uelbeck, den haben wir vorhin schon angesprochen. Wie haben Sie denn da zusammengearbeitet eigentlich? Hin und her gereicht und jeder ergänzt dann die Beispiele oder wie arbeiten Sie zusammen?
Im Grundsatz kann man sagen, einer schreibt ein Kapitel vor und der andere schreibt sich rein. Und das bedeutet dann, dass man relativ frustrationstolerant sein muss. Also man muss dann mit Gelassenheit zugucken, wie der andere anfängt wegzustreichen und was anderes hinzuschreiben. Und so geht das aber dann ein paar Mal hin und her und am Schluss hat man dann einen fertigen Text. Aber einer muss die Anfangsüberlegung machen. Man kann nicht jeden Satz miteinander diskutieren und sagen, ja, wollen wir das jetzt so schreiben oder wollen wir es so schreiben? Dann bräuchte man Jahrzehnte, bis man so ein Buch fertig hätte. Aber so kann man das ganz gut machen.
Und zu dem Leben am Schreibtisch gehört auch noch der Spaziergang im Vorfeld. Wir gehen dann an der Havel entlang oder irgendwo im Wald spazieren und da werden bestimmte Überlegungen gemeinsam ventiliert im Gespräch. Sodass also derjenige, der vorschreibt, gewissermaßen das nicht aus seinem eigenen hohlen Bauch heraus tun muss, sondern sich beziehen kann auf Überlegungen, die sozusagen hin und her geflogen sind. Und das sinnvollerweise nicht am Schreibtisch sitzend. Da ist man zu starr und kann zu wenig aufeinander zugehen und Abstand nehmen und auch mit Gesichtern sozusagen viel ausdrücken.
Das, Sie sehen sich aber auch nicht nur am Schreibtisch und beim Spazierengehen. Sie sind auch verheiratet. Macht es das leichter oder schwerer, die Zusammenarbeit?
Wissen Sie, wenn man so lange verheiratet ist wie wir, dann gibt es sozusagen neben dem Spaziergang und dem Schreibtisch vielleicht noch den Esstisch, weil sonst wüsste ich jetzt nicht
dann,
viel.
Dann wird da überall gearbeitet, ja.
Ja, im Grunde schon.
Das Ergebnis, was dabei rausgekommen ist, ist eben diese Agenda für Deutschland. Also was sollen wir tun? Was steht auf dieser Agenda?
Naja, wir haben uns zu drei Problemen geäußert. Es hätte sicher beispielsweise mit dem Klimawandel noch andere Probleme gegeben, die man hätte thematisieren können. Aber das, was uns besonders interessiert hat, weil es da auch besonders viele Abstiegs- und Niedergangsnarrative gibt, ist einmal der Bereich der Bildung, dann die Frage der Demokratie und von Europa. Das sind die drei Kapitel, in denen wir versuchen, so etwas wie eine Agenda zu entwickeln.
In der Tat, Sie haben jetzt gerade schon den Klimawandel angesprochen. Das habe ich mich nämlich gefragt. Warum diese drei und warum nicht zum Beispiel Klima, Jobs, Menschenrechte? Was eint die drei?
Also wir hatten im Hintergrund schon die Vorstellung, dass das, wo wir ansetzen, wirklich agendafähig sein muss. Und wenn man über Demokratie und Kapitalismus oder Globalisierung des Kapitalismus spricht, dann kann man viele kritische Sachen äußern, aber es kommt am Schluss im Hinblick auf wirkliches Handeln nicht viel raus. Wie lange das mit Greta Thunberg und Fridays for Future sein wird, muss man erst mal sehen. Da wollten wir ein bisschen Abstand halten, gewissermaßen zu diesen Augenblicksblasen der Erregung, ohne dass konkret gesagt werden kann, was zu tun ist.
Und Sie wären ja tatsächlich recht konkret. Also zum Beispiel beim Thema der Erneuerung der liberalen Demokratie, da wollen Sie ganz neue Teilhabe, Partizipationsformen. Was ist da Ihr Plan?
Unsere Idee ist eigentlich, dass man repräsentative Demokratie vertiefen muss und dass man mehr Mitbestimmungsrechte, Mitwirkungsrechte auch schaffen muss und dass die Lösung nicht die plebiszitäre Demokratie ist. Das ist ja das, was von rechts jetzt erstaunlicherweise, könnte man auf den ersten Blick sagen, aber dann eben doch nicht so erstaunlich gespielt wird. Also man bräuchte viel mehr Volksabstimmungen. Aber Volksabstimmungen sind tatsächlich eher dazu geeignet, auf Polarisierung zu setzen. Und das können Sie jetzt am Brexit sehr schön beobachten.
Weil es immer nur ein Ja oder Nein gibt.
Es gibt nur ein Ja oder Nein. Und das, was wir eigentlich wollen, ist, dass Leute vor Ort, vor allen Dingen auf der kommunalen Ebene, denn deren Austrocknen begreifen wir als ein zentrales Problem für die Demokratie, dass man auf der kommunalen Ebene mitarbeiten kann, dass man Projekte machen kann, dass Bürger kooperieren können, darin auch lernen, dass man Kompromisse machen muss. Und dass sie aber tatsächlich auch Entscheidungskompetenzen und auch Gelder, über die sie verfügen können, zugewiesen bekommen sollen.
Bürgerkomitees, wie komme ich da rein?
Ja, das ist sozusagen unsere Idee, nämlich durch das Logos.
Das Logos? Also,
ja, das Logos. Nicht? Der große Aristoteles hat mal die Überlegung angestellt, dass die Wahl sei ein eigentlich aristokratisches Verfahren, weil sie ja in Ansehung der Person und ihrer Würdigkeit erfolge, wohingegen das Los, das im Hinblick auf den Gelosten blind ist, das eigentlich demokratisch egalitäre Verfahren ist. Nun, das ist eine lange angestellte Überlegung, der wir uns da auch bedienen. Aber vor allen Dingen geht es darum, die Eckensteher und ewigen Herumschimpfer und Motzer aufzulösen. Und da haben wir gedacht, na gut, also wenn man lost, nicht, dann erwischt man in ganz anderer Weise einen Querschnitt der Bevölkerung und konfrontiert sie mit der Zumutung, Antworten geben zu müssen auf Fragen.
Wir können jetzt das, was Sie da empfehlen und entwerfen, natürlich nur streifen. Aber wenn man jetzt vielleicht schon überrascht war, dass Sie Bürgerkomitees auslosen wollen, dann ist man vielleicht auch im zweiten Teil überrascht, wenn es um die Bildung geht, wo Sie nämlich ein Vorbild entdecken in einem Schulsystem, das vielen als ideologisch gilt und damit überhaupt nicht als Vorbild, nämlich im DDR-Schulsystem.
Ja, das ist nicht unser einziges Vorbild.
Aber das Überraschende.
Ja, wir sind davon ausgegangen, dass man zunächst einmal nicht 2019 ein Buch über Bildungsprobleme in der Bundesrepublik schreiben kann oder ein Kapitel, in dem das Schulsystem der DDR nicht vorkommt. Denn eine interessante Sache, muss man doch sagen, gab es für das Bildungssystem DDR. Das einzige Schulsystem auf deutschem Boden, das es mit einer eingliedrigen Schule versucht hat, die so schlecht nicht funktioniert hat. Also grundsätzlich kann man sagen, das konnte man sehr schnell merken, wenn man in den 90er Jahren unterrichtet hat an der Universität, dass es sich zeigte, dass die Schüler, die aus DDR-Schulen kamen, gut gebildet waren. Das waren keine ungebildeten Schüler, obwohl sie eine gemeinsame Beschulung hatten. Und das finde ich, das ist schon wert, dass man dieses Bildungssystem auch würdigt. Auch unter dem Aspekt, was passiert ist mit der Wiedervereinigung, dass nämlich sehr schnell dieses eingliedrige Bildungssystem in der DDR aufgelöst worden ist und dass man das Gymnasium quasi 0, nichts dorthin gebracht hat. Und das verhindert aber ein wenig den angemessenen Blick darauf, dass das Problem unseres Schulsystems nicht ganz oben ist. Also die Frage, ob humanistisches Gymnasium oder nicht, das ist nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem, das wir lösen müssen, ist, dass wir 14% funktionale Analphabeten aus den Schulen herausbringen, dass es Schulen gibt, in denen man meint, Schüler könnten überhaupt nichts lernen. Das kann nicht akzeptiert werden.
Das sind jetzt zwei kleine Bausteinchen gewesen für die Agenda. Einmal für die Demokratie, dann für die Bildung. Für Europa haben wir jetzt schon gar keine Zeit mehr. Ganz am Ende schreiben Sie dann, der Abschied vom Abstieg, der gründet auf Zuversicht und Zukunftswillen und beides seien wirklich knappe Ressourcen. Wie optimistisch sind Sie denn, dass dieser Abschied trotzdem gelingt?
Zuversichtlich.
Sie sind zuversichtlich.
Ja.
Beide.
Ja. Ja.
Herfried Münkler und Marina Münkler haben das Buch geschrieben, Abschied vom Abstieg, eine Agenda für Deutschland. 512 Seiten für 24 Euro und die sind gerade bei Rowohlt erschienen. Dankeschön.
Bitte. Wir danken Ihnen.